Ja, vielen, vielen Dank für das großartige Willkommen hier. Vielen Dank, Pastor David und auch Pia. Vielen, vielen Dank für eure Gastfreundschaft, eure Liebe. Wir haben so genossen, mit euch die Zeit hier in Ulm zu haben. Ihr seid großartige Gastgeber und großartige Menschen. Wir schätzen euch als Personen, auch als Leiter hier im BFP. Wir haben euch ein bisschen besser kennengelernt jetzt. David kenne ich schon ein bisschen länger und so großartig, was Gott mit euch hier in Deutschland tut. Das schätzen wir total. Und wir wollen gemeinsam, David und Pia und Febe und ich und viele andere, wir wollen dieses Land verändert sehen. Amen. Und wenn wir heute über den Heiligen Geist sprechen, dann sprechen wir über den entscheidenden Unterschied, der dieses Ziel überhaupt möglich macht. Lass uns noch mal ganz kurz drüber nachdenken, was wären wir ohne den Heiligen Geist? Ich meine, wir wären auch eine tolle Gemeinschaft, wir hätten wahrscheinlich auch tolle Würstchen draußen nachher beim Grillen und wir hätten gute Salate und wir könnten eine tolle Gemeinschaft haben. Ich meine, das können ja auch Menschen, die ohne Jesus unterwegs sind, oder? Wir haben 20 Jahre in Oberfranken gelebt, da war gefühlt jede Woche irgendwo ein Fest, Dorffest. Also Bier und Bratwürste, dann war die Sache geritzt. Also da war die Stimmung immer auf dem Höhepunkt, die Leute waren total happy, auch ohne Jesus. Geht auch. Und es gibt auch viele andere Organisationen, die gute Dinge tun, die kümmern sich um Menschen, die in Not sind. Das muss man anerkennen. Es gibt andere, die öffnen Räume, wo man dann Party hat und miteinander Freude hat. Das können andere natürlich auch. Deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, wenn wir den Heiligen Geist nicht haben, dann sind wir eigentlich auch nur ein Wohltätigkeitsverein. Das ist nichts Schlechtes, bitte nicht falsch verstehen. Wir sind super dankbar für alle Wohltätigkeitsvereine. Aber Kirche ist von ihrer Natur her, von ihrer DNA her, Haus Gottes, in dem Gott selber wohnt durch den Heiligen Geist. Das macht den großen Unterschied. All die Dinge, die ich aufgezählt habe, Gemeinschaft, Feiern, einen Raum zu haben, wo man sich treffen kann, das sind alles Früchte der Kirche. Das sind alles Wirkungen der Kirche, aber nicht die Ursache. Es sind alles sichtbare Zeichen, aber nicht die eigentliche Quelle. Die Quelle der Kirche ist der Heilige Geist, ist Gott lebendig mitten unter uns. Und aus dem Heiligen Geist heraus fließt Gemeinschaft, fließt Freude, fließt es, dass Menschen versorgt werden, die in Not sind. Aber das ist es noch nicht, sondern die eigentliche Quelle ist der Heilige Geist. Und deswegen ist es so gut, dass wir darüber sprechen und noch stärker aus dieser Quelle schöpfen können, damit mehr Übernatürliches passiert, dieses entscheidende Mehr in unsere Gesellschaft reinkommt, was man aus menschlicher Kraft heraus nicht produzieren kann. Und ich möchte mit euch mal so drei Schritte heute in der Predigt durchgehen. Ich hoffe, es ist nicht zu viel. Wir haben ein paar Teenies hier, ich habe schon gesehen, also drei Punkte in der Predigt ist schon heftig, ich weiß, ne? Also man muss schon aufpassen, dass man Leute auch nicht überfordert und nicht zu sehr ins Detail geht. Ich weiß, ich muss da eine Menge lernen, ja. Und manchmal habe ich auch so deutsche Sprichwörter, wo man die jungen Leute mich immer nur angucken, also das Kind mit dem Bade ausschütten. Bahnhof, oder? Da einige werden das wahrscheinlich nicht verstehen. Und ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich gut hier dranbleibe. Also drei Punkte haben wir. Ich hoffe, ihr kommt mit. Das erste ist, was ist der Unterschied eigentlich zwischen einer Gabe, einem Talent und einer Gnadengabe oder einer Geistesgabe? Gibt es da Unterschiede? Wenn ja, wie sehen die aus? Das zweite ist, wie wirken Geistesgaben? Wie funktioniert das eigentlich? Und das dritte ist, wie sieht der Dienst mit Geistesgaben ganz praktisch in der Kirche aus? Das sind die drei Schritte, die ich gerne mit euch gehen möchte, okay? Fangen wir mal mit dem ersten Punkt an. Der Unterschied zwischen Gaben, Talenten und Geistesgaben. Gibt es da einen Unterschied? Ja, es gibt einen Unterschied. Allerdings in der deutschen Sprache nicht so einfach herauszufinden, weil wir haben eine deutsche Bibel und die übersetzt verschiedene griechische Worte immer mit dem gleichen Begriff Gabe, Gabe, Gabe. Aber dahinter stecken oft ganz andere Kategorien von Gaben. Und deswegen müssen wir mal kurz gucken, was ist das Besondere an einem Charisma, an einer Gnadengabe. Fangen wir mal mit dem ersten Begriff an. Doron oder Dosis oder Doma. Das ist ein Wortstamm, der dafür steht, dass einer einem anderen ein Geschenk macht. So wie der Pastor David jetzt demnächst der Febe ein Geschenk schickt. Das ist eine gute Dosis dann, ja. So eine Dosis gibt's auch in der Apotheke, wenn man irgendwas bekommen möchte. Da haben wir das Wort. Also es ist quasi das Geschenk von einer Person an eine andere Person und da ist irgendwie eine Beziehung da. Also man könnte auch sagen, das Geschenk ist irgendwie angemessen, das ist irgendwie, es entspricht einer gewissen Gegenleistung oder einer Beziehung, die dahinter steht. Das zweite Wort ist Talanton. Talanton, da kommt das Wort, das deutsche Wort Talent her. Jesus benutzt es mal in Lukas Kapitel 19, als er über das Gleichnis von den Pfunden spricht oder den Talenten, je nachdem, welche Übersetzung man hat. Der eine bekommt 5, der andere 2 und der andere nur 1. Handelt damit, bis ich wiederkomme, sagt der Herr. Und dann vermehrt der eine, der 5 hat, seine Talente zu 10 Talenten. Und der 2 hat in 4 und der 1 hat, der hat nichts gemacht. Also Talente, das sind quasi, das ist das Gewicht meines Lebens. Das sind quasi die Naturtalente, die natürlichen Gaben, die ein Mensch hat, die er einsetzen soll, damit daraus etwas wird. Eigentlich ist Talanton eine Gewichtseinheit, so wie Kilogramm. Das Gewicht meines Lebens, was in mir steckt, setze ich für Gott ein. Okay? Talent. Und das dritte ist Charisma. Und darüber möchte ich jetzt ein bisschen länger sprechen. Charisma ist quasi nicht eine Gabe, sondern eine Gnadengabe. Da steckt das Wort Charis drin. Charis heißt Freude und Gnade zugleich. Freude und Gnade zugleich. Also Gnade. Gnade ist immer etwas völlig Unverdientes. Stimmt's? Also Gnade kann man sich nicht verdienen. Wenn ein Mörder verurteilt wird und in manchen Ländern steht darauf die Todesstrafe und der hat Angst, was jetzt kommt und da sagt der Präsident oder der König, ich begnadige dich, dann ist es absolut unverdient und er ist völlig überrascht, weil er damit überhaupt nicht gerechnet hat. Gnade. Und es ist das, wie Gott uns beschenkt. Die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben, haben wir nicht verdient. Ist einfach, ohne irgendwie eine Grundlage in uns zu haben, von Gott so in unser Leben reingelegt. Also völlig unverdient und völlig unabhängig von uns. Charisma. So weit kann man das verstehen, aber jetzt wird's kompliziert. Die Bibel benutzt das Wort Charisma für insgesamt 25 Begriffe im Neuen Testament. 25 Begriffe. Da heißt es zum Beispiel, dem einen gibt Gott die Gnadengabe, das Charisma der Lehre. Gott gibt dem anderen die Gnadengabe der Leitung. Oder Gott gibt jemandem das Charisma der Gastfreundschaft. Und jetzt wird es kompliziert. Was ist der Unterschied zwischen einem Talent zur Gastfreundschaft, steckt in mir drin, und einem Charisma der Gastfreundschaft? Schon mal drüber nachgedacht? Was ist der Unterschied zwischen einem Talent? Manche Menschen können ja toll Kuchen backen und ein tolles Wohnzimmer einrichten, man fühlt sich einfach wohl, das ist super. Einfach, weil sie es können, so aus dem Naturtalent heraus. Und dann gibt es aber auch noch eine Gnadengabe, ein Charisma der Gastfreundschaft. Wo könnte da der Unterschied drin liegen? Ich will vielleicht mal kurz ein kleines Geschichte erzählen, die tatsächlich passiert ist. In Südafrika gibt es wunderschöne Weinberge, so ähnlich wie hier im Schwäbischen, auch dann Richtung Stuttgart, Heilbronn, tolle Weinberge. Und da war eine Frau, die hatte einen Weingärtner geheiratet, der hat große Weinberge gehabt und auch viel Geld verdient. Und die mochte es einfach, Menschen zu verwöhnen, einen schönen Sonntagnachmittag herzurichten, das Zimmer herzurichten, den Garten herzurichten, war einfach toll. Da gab es immer Gäste und die fühlten sich wohl. Gastfreundschaft, das war einfach so in ihr drin. Und dann sprach der Herr zu ihr, ich nenne sie mal Elisabeth, okay? Elisabeth. Ich möchte gerne, dass du mit deinem Mann hier in diesen wunderschönen Weinbergen ein Haus baust, in dem sich ausgebrannte Pastoren erholen können, Leiter, die irgendwie keine Power mehr haben, dass sie einfach hier sich so entspannen können, die genießen die herrliche Landschaft und du versorgst sie mit deiner Gastfreundschaft. Also hat sie mit ihrem Mann geredet, er hat das Geld gegeben, dann wurde das Haus gebaut. Und von diesem Tag an kamen regelmäßig ausgebrannte, erschöpfte Pastoren und Leiter in dieses Haus und haben sich einfach komplett erholt, haben die Landschaft genossen. Und diese Elisabeth hat ihnen gedient. Die hat es so schön wie nur irgendwie möglich gemacht. Und irgendwie ist aus dieser normalen Naturgabe, Gastfreundschaft zu stiften, eine übernatürliche Berufung geworden. Wenn, das ist meine Definition für Charisma, wenn aus einer natürlichen Gabe eine übernatürliche Berufung wird, dann kann man von einem Charisma sprechen. Das ist quasi das springt quasi mein Naturtalent in eine völlig andere Dimension. Es wird hochkatapultiert, sodass ein unglaublicher Impact freigesetzt wird. Diese Frau hat Hunderte von ausgebrannten Personen erfrischt, erneuert, und sie hat einen Raum geschaffen, in dem unglaubliche Begegnungen stattgefunden haben. Bill Heibels sagt einmal so schön: Die Gabe der Gastfreundschaft ist die Gabe, einen Ort zu schaffen, an dem übernatürliche Begegnungen stattfinden. Ist gut, ne? Die Gabe der Gastfreundschaft ist die Gabe, einen Ort zu schaffen, an dem übernatürliche Begegnungen stattfinden. Das gefällt mir. Und das ist es, was wir brauchen. Wir brauchen mehr Charismen in unserer Mitte. Geistesgaben oder Gnadengaben des Gottes, der uns geschaffen hat, damit wir nicht nur auf der natürlichen Ebene unterwegs sind, sondern auf der übernatürlichen Ebene. Wir machen oft gerne in unseren Gemeinden so Gabentests, macht ihr wahrscheinlich auch. Das ist eine gute Sache, aber wenn wir ehrlich sind, suchen wir eigentlich nach den Talenten. Wir suchen nach den Talenten. Wer kann gut backen, wer kann gut Musik machen, wer geht gern mit Kindern in die Kinderstunde und so. Das ist alles super, das machen wir ja auch. Aber wir schauen eigentlich nicht nach dem Charisma. Dass es stattfindet bei uns in den Gemeinden, es stattfindet, dass jemand einen Sprung macht von einer natürlichen Gabe, einem Talent zu einer Geistesgabe. Ich will euch mal kurz zeigen, was das für einen Unterschied macht. Der Petrus sagt Folgendes in seinem ersten Brief, Kapitel 4, Vers 10 und 11. Gott hat jedem von euch Charismen, Gnadengaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Und jetzt beschreibt er den Unterschied zwischen einer Naturgabe, einem Talent und einem Charisma, einer Geistesgabe, einer Gnadengabe. Das sehen wir im nächsten Absatz. Wenn jemand redet, dann rede er so, als würde Gott selbst durch ihn sprechen, oder wörtlich heißt es hier, er rede als Aussprüche Gottes. Merkt ihr was? Das ist kein natürliches Talent mehr, so quasi jemand kann gut reden, als Aussprüche Gottes. Das bedeutet, hier kommt eine Wucht und eine Durchschlagskraft rein, die man überhaupt selber gar nicht machen kann. Ich unterrichte auch Kirchengeschichte an unserem Seminar, und dann spreche ich immer gerne über die Geschichte der Pfingstbewegung. 1904 hat sich in Wales, in Großbritannien, eine unglaubliche Erweckung zugetragen. Die hat eigentlich ganz einfach angefangen. Da sitzt ein einfacher Bergarbeiter mit dem Namen Evan Roberts. Er sitzt in einer Kirche, so wie wir heute, und der Prediger spricht über die Kraft des Heiligen Geistes, über Charismen, über Wirkungen des Geistes, und plötzlich spürt er, wie über ihn so eine gewaltige Kraft kommt. Es erschüttert ihn innerlich, und er merkt, Gott tut etwas an ihm. Der konnte auch vorher schon reden, aber es ist nicht viel passiert. Und dann sagt er zu seinem Nebensitzenden, der neben ihm sitzt: Ey, ich glaube, Gott ist hier. Wie wäre es, wenn wir 100.000 Menschen zu Jesus führen würden? Das war plötzlich so in deinem Geist. Am nächsten Tag fing der an zu predigen. In den Bergwerken, in den Gasthöfen. Und immer, wenn der irgendwo in einen Raum reinkam, oder nicht immer, aber häufig, der kam rein in einen Raum, er fing an zu predigen. Er hat noch gar nicht viel gesagt, da lagen die Leute schon auf ihren Knien. Er konnte derartig reden, da war eine derartige Wucht und Kraft hinter den Worten. Das waren nicht nur menschliche Worte, das waren Aussprüche Gottes. Das war so eine Salbung da. Könnt ihr mir folgen? In einem halben Jahr haben sich 100.000 Menschen tatsächlich bekehrt. Das ist unglaublich. Die Gefängnisse wurden leer, die Gasthäuser haben geschlossen und viele andere Dinge mehr. Wir brauchen Charismen, ihr lieben Freunde. Und ich sehne mich danach, dass meine Predigt mal eine charismatische Predigt wird. Ja? Man kann ja schon viel lernen, Rhetorik und so weiter. Wir brauchen den Aussprüche Gottes, Amen. Wenn aus einer Gabe eine Geistesgabe wird, danach sollten wir uns ausstrecken. Wir lesen noch mal ein bisschen weiter. Da kommt noch ein nächster Satz. Wenn dich jemand für andere einsetzt, wenn jemand dient, dann setzt er sich mit all der Kraft und Energie ein, die Gott ihm gibt. Wörtlich, dann diene er in der Kraft, die Gott ihm gibt. Das heißt, hier ist ein Dienen, was übernatürlich ist. Es ist einfach nicht nur die menschliche Kraft, sondern es ist eine übernatürliche Kraft. Und das ist total wichtig. Und wie man das dann sich vorstellen kann im Gemeindevollzug, möchte ich euch kurz zeigen an einem Text aus dem Alten Testament. 1. Chronik, Kapitel 25, Vers 1 und Vers 7 dann noch. Hier wird das Lobpreisteam des Alten Testamentes eingesetzt. Eine ganz spannende Geschichte. Da heißt es, David und die Obersten des Heeres sonderten die Söhne Asaphs und Hemans und Jeduthuns zum Dienst aus, die mit Zittern und mit Harfen und mit Zimbeln weissagten. Kann man mit einer Zimbel weissagen? Come on, jetzt sagen wir ehrlich, ja? Du weißt wahrscheinlich gar nicht, was eine Zimbel ist, oder? Ich auch nicht. Ich denke mal an so eine Triangel. Ne? Die ist aus der Mode gekommen. Früher, als ich noch jünger war, gab es sowas im Lobpreisteam. Triangel, wir hatten Flöten, wir hatten Geigen. Wo sind die ganzen Instrumente hingekommen? Alle weg. Und deswegen mit Weissagen auf dem Schlagzeug, ich weiß nicht, ob das auch funktioniert. Keine Ahnung. Natürlich ist es völlig unabhängig von den Instrumenten. Aber sie haben nicht nur gespielt, sondern sie haben geweissagt, prophezeit auf ihren Instrumenten. Und dann kommt die nächste Aussage, Vers 7. Und es war ihre Zahl mit all ihren Brüdern, die im Gesang für den Herrn geübt waren, alles Meister. 288. Alles Meister. Hier gibt es also zwei wesentliche Aussagen in diesem Text. Auf der einen Seite, wenn jemand mit einer musikalischen Gabe, mit einer Gesangsgabe Gott dient, dann sollte er ein Meister darin werden. Das heißt, gib Gas, übe ordentlich, verbessere deine Stimme, nimm dir Zeit, damit du richtig gut bist. Das ist das, was wir tun können. Aber das reicht nicht, um auf meinem Instrument zu weissagen. Das ist nochmal eine ganz andere Dimension. Ich möchte euch eins sagen, liebes Lobpreisteam, das gilt für alle Lobpreise auch hier draußen. Überlegt doch mal, wie ihr das, was Gott euch als Dienst gegeben hat für die Kirche, auch ohne eure Instrumente ausdrückt. Kannst du das, was Gott dir gegeben hat, nämlich dein Ziel, was willst du mit dem Instrument? Musik ist nur Mittel zum Zweck. Wir sind ja kein Musikverein, stimmt's? Nichts gegen Musik, aber wir sind kein Musikverein, wir sind das Haus Gottes, Freunde. Hier geht's auch nicht um Predigen, hier geht's nicht um Singen, hier geht's nicht um irgendwelche Dinge zu tun, hier geht's darum, dass alles, was wir tun, Raum schaffen soll, damit Gott zum Zug kommt. Amen. Es geht überhaupt nicht um die Musik, es geht um das Dahinterliegende, nämlich die Gegenwart Gottes, die durch Musik in die Herzen hineingetragen werden kann, aber manchmal ist es auch nur Musik. Und unser ältester Sohn hat früher auch Lobpreis geleitet, der kam irgendwann mal zu mir und sagte, Papa, ehrlich gesagt, ich krieg's nicht so ganz auseinander, ich spiele ja auch weltliche Musik. Und da hat er so Bas Schnulzen gesungen und hat bei Wettbewerben teilgenommen, das war auch alles ganz toll, aber was sein Problem war, ich kann das irgendwie nicht unterscheiden. Ich habe da auch tolle Gefühle dabei. Wann wirkt jetzt der Heilige Geist und wann ist es einfach nur Emotion? Kennt ihr wahrscheinlich auch als Lobpreiser, ne? Ich sage euch eins, wo der Unterschied ist. Der Unterschied ist da, wo aus einer Emotion eine geistliche Bewegung wird. Und das spürt man. Deswegen würde ich euch sehr gerne sagen, liebes Team, wenn ihr probt, legt mal all eure Instrumente beiseite. Wenn ihr miteinander beten könnt, dass die Wände wackeln, dann könnt ihr auch prophezeien auf euren Instrumenten. Und das ist so wichtig. Wir müssen das in den Blick bekommen, ihr Lieben. Wir wollen eine Kirche des Heiligen Geistes sein. Und alles, was wir tun, soll nur Instrument sein, damit Gott zum Zuge kommt. So wichtig. Deswegen brauchen wir nicht nur Gaben, wir brauchen Charismen. Lass uns mal darüber sprechen, wie Charismen funktionieren. Und zwar Charismen des Heiligen Geistes. 25 Charismen gibt es im Neuen Testament. Und dann gibt es noch eine besondere Gruppe, die Paulus im 1. Korinther Kapitel 12 abgrenzt von den anderen, weil sie nun überhaupt gar keine Verankerung in unserem Leben haben. Ein normales Charisma oder ein Charisma setzt ja auf einer natürlichen Gabe auf und multipliziert sie, katapultiert sie in eine andere Dimension. Hab ich eben gesagt, ne? Aber eine Geistesgabe setzt nirgendwo an, denn niemand von uns hat irgendeine natürliche Begabung zu prophezeien. Wenn es jemand hätte, dann müsste man genau hingucken, was da los ist. Das ist ein bisschen spooky manchmal. Und ich möchte gerne mal einen Text mit euch lesen aus dem 1. Korinther Kapitel 12, damit wir mal reinschauen, was bedeutet es, mit den Gnadengaben des Heiligen Geistes in der Kirche zu arbeiten. Wir fangen mal an bei Vers 1 und springen dann zu Vers 7 bis Vers 11. 1. Korinther Kapitel 12. Was aber die geistlichen Gaben betrifft, liebe Brüder und Schwestern, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Jedem wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben, zum Aufbau der Gemeinde. Dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist. Einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber Unterscheidungen der Geister, einem anderen aber verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Es alles wirkt ein und derselbe Geist und teilt einem jeden besonders aus, wie er will. Das sind jetzt nicht nur Charismen, sondern Charismen des Geistes. Und der Unterschied zu anderen Charismen ist der, dass in uns überhaupt keine Grundlage dafür da ist, dass diese Gaben wirken. Die verstärken nicht ein Naturtalent, sondern sie sind überhaupt nicht in uns angelegt. Keiner von uns kann Kranke heilen aus sich selbst heraus. Das ist sehr wichtig, deswegen werden die nochmal unterschieden. Und diese Geistesgaben haben drei Punkte, die ich gerne nennen möchte, die wichtig sind, dass wir sie verstehen. Erstens, diese Geistesgaben sind nicht wie Naturtalente auf Abruf einfach abrufbar. Okay? Die werden uns gegeben, und zwar punktuell vom Heiligen Geist. Wir können sie nicht einfach in uns bunkern und sagen so, oh, ja, ich habe mal Bock, jetzt was zu prophezeien. Ich fange einfach an und gehe dann von einem zum anderen und spreche dann prophetisch. Wir machen das manchmal, aber ob immer die gleiche Kraft da ist. Wir können auch nicht einfach hingehen und sagen, ich bete jetzt für die Kranken, das machen wir natürlich auch, und jeder wird geheilt. Sondern letztlich ist es so, dass Gott mit seiner Gegenwart erstmal da sein muss, damit die Gaben überhaupt wirken können. Du hast es nicht in dir, du kannst es nicht abrufen, das ist quasi unverfügbar. Das ist das Erste. Es macht uns sehr demütig. Das Zweite ist, dass wir es empfangen müssen. Wir müssen uns immer wieder danach ausstrecken. Das heißt, es braucht auch eine Bewegung von uns hin zu diesen Gaben. Und das Dritte ist, dass Gott jedem von uns diese Gnadengaben austeilen möchte. Jedem heißt jedem. Also dir und dir und dir mit dem Handy und wer auch immer noch da ist. Jeder hat das Potenzial, dass Gott eine übernatürliche Gnadengabe in ihn eingießt. Und jeder ist dazu eigentlich potenziell berufen, übernatürliche Dinge zu tun. Hast du das gewusst? In deiner Schulklasse, es könnte passieren, dass du auf einmal plötzlich die Kraft Gottes empfängst und denkst, irgendwas passiert hier, wo soll ich meine Hand hinlegen? Ja? Und dann legst du sie auf die Schulter deines Nachbarn, der ist krank und dann wird er geheilt. Das ist jetzt kein Joke, es kann tatsächlich passieren. Das ist sehr wichtig, dass wir jetzt begreifen, wie funktionieren Geistesgaben. Ich habe euch mal was mitgebracht. Auf die Schnelle habe ich nichts Besseres gefunden, mein Tankhandschuh, ja. Aber er tut schon. Ja? Mein Tankhandschuh hier, ich bin Dieselfahrer. Schaut mal, was ich hier mache. Ich ziehe mir jetzt diesen Handschuh an. Der Handschuh ist eigentlich ein Bild auf dich und mich. Wir sind alles Glieder am Leibe des Herrn, sagt die Bibel. Aber was wir hier sehen in diesem Text, von dem wir gerade sprechen, kannst du mal die nächste Folie auflegen, das ist Vers 7, da kommt ein Wort, ein griechisches Wort, was sehr, sehr wichtig ist, Phanerosis. Phanerosis bedeutet die Offenbarung des Geistes, aber wird jedem zum Nutzen gegeben. Phanerosis bedeutet auf Deutsch übersetzt Ausflüsse des Heils Gottes. Ausflüsse des Heils Gottes. Wie funktionieren also Geistesgaben? Du musst dir das so vorstellen, dass es quasi einen unsichtbaren Strom, so wie so ein Wasserfall, in unserer Mitte gibt. Ein unsichtbarer Strom, da fließt Kraft. Wir können die nicht machen, aber hin und wieder kommt es vor, dass Gott in eine Versammlung eine derartige Kraft Gottes reinlegt, dass man spürt, hier ist mehr als nur Gesang, hier ist mehr als nur Gemeinschaft. Wart ihr schon mal an so einen solchen Gottesdienst, wo ihr gespürt habt, boah, das Haus ist voll von Dynamik. Dann ist Phanerosis am Werk. Das heißt, aus einer Quelle, die nicht aus uns kommt, fließt Kraft. Und jetzt sucht diese Kraft ein Gefäß, in das sie sich hinein ergießen kann. Und bei dem einen ergießt sie sich hier in den Daumen, hier in den Zeigefinger, in die verschiedenen Finger, gießt sich quasi die gleiche Kraft Gottes rein. Der eine fängt an zu weissagen, der andere heilt die Kranken, der dritte legt Hände auf, Kraftwirkungen werden freigesetzt. Der vierte fängt an, Weisheit zu reden, die er selbst nicht wissen kann. Und der vierte fängt an, in Zungen zu sprechen. Es ist immer die gleiche Kraft, Phanerosis, die ausfließt. Und jetzt sucht diese Kraft ein Gefäß, in das sie hineinfließen kann. Und bei dem einen wirkt sie sich so aus, bei dem anderen wirkt sie sich so aus, bei dem wirkt sie sich so aus. Aber es geht immer darum, dass wir diesen geistlichen Strom, der unsichtbar da ist, erfassen. Dass wir begreifen, dass er da ist und uns dann öffnen, dass er in uns hineinfließen kann. Quasi diese Kraft Gottes, der Heilstrom Gottes, sucht eine Gabe, durch die er sich jetzt ausdrücken kann. Die kommt nicht aus uns heraus, sondern kommt aus dem Himmel und fließt auf die Erde durch den Menschen, der sich öffnet und sagt, ich will ein Kanal, ein Gefäß für Gott sein. Habt ihr das verstanden so halbwegs? Das ist jetzt ein sehr wichtiger Punkt. Was wir brauchen, damit die Kraft Gottes in unseren Gottesdiensten freigesetzt wird, wir brauchen eine Sensibilität für einen unsichtbaren Raum, der mitten unter uns ist. Für diesen Fluss des Geistes Gottes, dafür brauchen wir eine Antenne. Und wenn wir diese Antenne haben, brauchen wir die Fähigkeit und den Mut zu sagen, hier bin ich, Herr, sende mich, gebrauche mich, fließe in mich hinein und durch mich zu Menschen durch. Und deswegen brauchen wir so dringend eine Beziehung zum Heiligen Geist. Denn du brauchst dafür ein gewisses Verständnis. Du musst es verstehen, was da geistlich passiert. Und je mehr du verstehst, das ist jetzt der Geist Gottes, der hier im Raum ist, desto mehr wirst du in der Lage sein, dich hinzuhalten, damit Gott hineinfließen kann. Schau mal, ich habe früher mal Landwirtschaft studiert, da habe ich auch Kühe gemolken. Und dann bin ich rausgegangen, bin aus dem Stall und habe die Milch mit rausgetragen. Und dann kam jemand auf den Hof gefahren und sagte, ich habe Durst. Dann habe ich ihm Milch eingegossen und die ihm gegeben. Der sagte, danke schön für die leckere Milch von dir. Aber ich wusste, dass die Milch natürlich nicht von mir ist. Ich habe sie aber nicht aus dem Finger rausgesaugt, sondern ich wusste, wo die Quelle ist. Ich weiß, wo die Quelle ist. Ich muss zur Kuh gehen und die melken. Dann kommt die Milch raus und die gebe ich dann weiter. Das heißt, wir brauchen eine Vertrautheit mit dem Heiligen Geist. Wir müssen wissen, wo er ist und wie er wirkt, und dann müssen wir ihn anzapfen. Und dann fließt es quasi in das Gefäß rein, und das Gefäß, das bist dann du, und du hältst dem anderen den Becher entgegen, und er trinkt, denkt dich, wow, was ist hier los? So funktioniert der Heilige Geist mit den Gnadengaben. Wir brauchen also eine Schulung, und deswegen machen wir diese Predigt rein, eine Schulung, wie geht es denn, auf den Heiligen Geist sensibel zu sein, dass wir ein Gefäß werden können, damit Gott wirken kann. Darum geht es in einer Gemeinde, dass wir das lernen, weil die eigentliche Arbeit am Menschen tun nicht wir, sondern tut Gott. Wir können mit Menschen reden, und wer schon mal in der Seelsorge unterwegs gewesen ist, manchmal redet man sich fusselig. Man redet und redet und redet, es gibt Probleme in der Ehe und in der Familie, läuft es einfach nicht gut und du kommst einfach nicht weiter. Aber dann gibt es manchmal solche Gnadenstunden, wo der Heilige Geist auf einen Menschen kommt und plötzlich wird er umgedreht und alles ist ganz einfach. Und also diese Dimension, die brauchen wir in der Kirche. Wir sind kein Wohltätigkeitsverein, wir sind das Haus Gottes. Deswegen komme ich zum dritten Punkt. Wie funktioniert das in der Kirche? Wie können wir mit diesen Gnadengaben des Geistes arbeiten? Und was ist dein Platz dabei? Wir halten nochmal fest, die Kirche ist in ihrem ganzen Wesen übernatürlich. Von ihrem ganzen Wesen her übernatürlich. Wenn wir das vergessen, dann fangen wir an, mit eigener Kraft ein Haus Gottes zu bauen, Veranstaltungen zu produzieren, Menschen einzuladen, nichts dagegen. Aber wir verfehlen das eigentliche Ziel der Kirche, wenn der Heilige Geist keinen Raum bekommt. Und deswegen sagt Jesus seinen Jüngern, bevor er in den Himmel auffährt, Folgendes. Lukas Kapitel 24, Vers 49. Da sagt er, bleibt hier in der Stadt, bis der Heilige Geist kommen und euch mit Kraft aus dem Himmel erfüllen wird. Mit anderen Worten, baut keine Kirche, predigt nicht, ladet keinen ein, bevor nicht der Heilige Geist mit der Kraft aus dem Himmel zu euch gekommen ist. Eine Kirche ohne Heiligen Geist ist nur ein Verein. Unsere Berufung ist eine übernatürliche Berufung. Es geht wirklich im Wesentlichen darum, einen Raum zu schaffen, in dem Gott wirkt. Und wir schauen nur noch zu. Es gibt so ein schönes Lied im Pfingstjubel. Kennt noch jemand den Pfingstjubel? Ein paar wenige haben da schon was. Okay, Pfingstjubel. Nummer 580 oder sowas. Weiß nicht ganz genau, wo es steht. Da ist ein schöner Satz, der hat mich mal sehr gesegnet. Da sagt der Sänger oder die Sängerin, einst wollte ich's erzwingen. Heute schaue ich nur noch zu. Einst wollte ich es erzwingen. Gott, du musst doch jetzt. Nein. Heute schaue ich nur noch zu. Wisst ihr, was ein richtig guter Gottesdienst ist? Zuzuschauen, wie Gott arbeitet. Gott bei der Arbeit zuzuschauen. Und Gott nicht im Wege rumzustehen. Wisst ihr, manchmal stehen wir Gott im Wege rum. Weil wir denken, mit unserer Gabe, mit unserem Beitrag, da steht und fällt alles. Nee, gar nicht. Sondern das, was wir anzubieten haben, unser Predigen, unser Singen, alles, was wir tun, ist alles nur Instrument, ihr Lieben. Alles nur Instrument. Das eigentliche ist, dass Gott durchkommt. Und manchmal stehen wir Gott im Wege, weil wir unser Programm im Kopf haben. Und dann muss es doch sein, hey, lass uns doch eine Kirche sein, die offen ist für die übernatürlichen Wirkungen Gottes, die in der Lage ist, Gott einfach machen zu lassen, was er möchte. Wie gut wäre das denn? Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Das ist aber das Erste. Aber das Zweite stimmt natürlich auch, dass Gott uns berufen hat, eine Kirche, eine konkrete Kirche zu sein, in einer konkreten kulturellen Situation und einer konkreten Zeitepoche, in der wir leben. Menschen sind anders. Egal, wohin du kommst, Menschen ticken anders, sprechen eine andere Sprache, sind anders empfänglich, brauchen auch andere Beispiele, damit sie die Predigt verstehen. Und vieles andere mehr. Deswegen sagt Paulus, ich bin den Juden ein Jude geworden, wenn ich predige, und den Griechen ein Grieche und den Schwaben ein Schwabe und immer so weiter. Wir müssen uns schon dem Empfänger zuwenden und ihm helfen, dass er mit dieser Kraft Gottes dann auch klarkommt. Es ist also unsere Verantwortung, dieses Übernatürliche so zu verwalten, dass es für Menschen annehmbar, verständlich und powerful wird. Ich will euch kurz ein Beispiel erklären. Ich habe einige Fächer hier eben gesehen im Raum. Wo sind eure Fächer? Eben waren sie noch da. Die Predigt löscht euch dermaßen ab, dass ihr keinen mehr braucht. Genau, die Fächer. Fächer, das ist menschliche Power, die versucht, mir ein bisschen Frische zu bringen. Und manche Kirchen gleichen quasi einem heißen Raum, heiße Luft, ja, heiße Luft. Und wir fächern uns so gegenseitig so ein bisschen Frische zu. Das ist ein bisschen wenig. Jetzt stellt euch mal vor, wir würden hier oben so einen großen Ventilator einbauen. Und der würde dann schön sich bewegen und dann würde hier ein herrlicher Luftzug kommen. Du kannst deinen Fächer auf die Seite legen, du entspannst dich, jetzt kann ich der Predigt wieder zuhören. Wäre eine coole Sache, oder? Vor allem, wenn es immer heißer wird, so 35 Grad. Wir hatten letztes Wochenende, wir haben eine Klimaanlage, die ist ausgefallen. Ich komme in den Raum rein, 29,5 Grad. Da war noch kein Mensch da. Das war bullenheiß. Wir haben 200 Leute erwartet. Jetzt stell dir mal vor, ohne Klimaanlage, da fallen mir die ersten Leute um. Aber nicht, weil der Heilige Geist wirkt, sondern die kriegen Kreislaufkollaps. Also es ist schon gut, frische Luft zu haben. Also stell dir mal vor, wir würden so Dinge hier oben einbauen. Und dann dreht sich das herrlich. Das heißt, wir arbeiten nicht mit unserer eigenen Kraft, wir arbeiten mit elektrischem Strom. Das ist eine völlig andere Power, die dahinter steckt. Und die kann viel mehr bewirken als unser kleiner Fächer. Aber jetzt könnte es passieren, dass da oben ein paar Teenager sitzen und an der Schaltung so ein bisschen rumschalten und mal auf 180 drehen. Dann fliegt das Ding dir fast um die Ohren und du guckst immer nach oben, weil du denkst, gleich bricht das Dach ein. Dann bist du ziemlich abgelenkt. Es ist zwar schön frisch im Raum, aber einigen fliegt das Toupet weg, dem anderen das Taschentuch. Und es ist richtig viel Bewegung im Raum. Und dann ist es auch nicht mal angenehm, weil einfach zu viel da ist. Findet ihr nicht? Das wäre nicht gut. Also muss man das schon steuern. Man muss es schon richtig steuern. Und Paulus versucht, diesen Gedanken uns nahe zu bringen im 1. Korinther Kapitel 14. Da gucken wir nochmal rein. Ich komme auf die Zielgerade. Aber das ist jetzt nochmal ein sehr wichtiger Punkt. Der sagt, wenn nun die ganze Gemeinde zusammenkommt und alle in Sprachen reden und es kommen Unkundige oder Ungläubige herein, werden sie nicht sagen, dass ihr von Sinn seid. Da liegen die Ersten am Boden und jaulen. Die Nächsten tanzen und die Nächsten machen irgendwelche Verrenkungen. War das schon mal auf so richtigen Pfingstgottesdiensten, wo sowas stattfindet? Da gibt es die wildesten Sachen. Da ist aber quasi der Ventilator auf 180. Also Vorsicht, man muss auch mit Weisheit arbeiten. Und deswegen geht er weiter. Wenn aber alle weissagen und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, so wird er von allen überführt und von allen beurteilt. Geht es noch weiter? Die nächste Folie bitte. Kommt nicht. die ist dann bei der Umstellung untergegangen. Die ist jetzt sehr wichtig, was jetzt noch kommt. Wer wird von allen überführt und von allen beurteilt? Ich sag's mal aus dem Gedächtnis, wie es weitergeht. Dann heißt es dort, und dann wird er auf seine Knie fallen, mitten in der Kirche und sagen, jetzt weiß ich, dass Gott wahrhaftig mitten unter euch ist. Das bedeutet, wenn die Gabe der Weissagung in einer Qualität und Kraft in der Gemeinde eingesetzt wird, dann ist es eine offenbarende Kraft Gottes, die das Unsichtbare, das Verborgene des Herzens aufdeckt, sodass Menschen denken, das kann da gar kein Mensch wissen. Das ist ja übernatürlich, was hier stattfindet. Gott hat mich genau an meinem Punkt, wo ich jetzt gerade stehe, genau an meinem Punkt angesprochen. Das ist mehr als nur ein Konzert hier. Und genau das ist, was wir brauchen. Wir brauchen die Fähigkeit, die Kraft Gottes auch gut einzusetzen, gut zu erklären. Und das ist es eigentlich, worum es geht, wenn wir mit dieser Geisteskraft arbeiten. Ich möchte euch Folgendes sagen. Wenn wir manchmal als Prediger von der Kanzel runtergehen, manchmal kommt das vor, dann kommen Menschen auf uns zu und sagen, es ist ja unglaublich, was du heute gepredigt hast, es ist genau mein Leben. Ich erinnere mich, vor einem halben Jahr war ich irgendwo auch als Gastprediger. Nach dem Gottesdienst kam jemand von der Bühne runtergesprungen und er hat geheult. Er sagte, Bernhard, das ist alles komplett mein Leben gewesen. Woher hast du das gewusst? Da freut man sich als Prediger und denkt sich, wow, hier war jetzt mehr als nur Rhetorik. Offensichtlich hat Gott das Wort gebraucht, um zu einem Menschen genau in sein Leben reinzusprechen. Davon träumen wir. Amen. So muss es doch sein. Und genauso ist es auch mit den Gnadengaben des Geistes, mit Prophetie oder wenn die Leute singen hier und plötzlich wird eine Power ausgebreitet, dass Menschen in ihrem Herzen berührt werden. Hey, es gibt Leute, die haben Charismen, auch im Lobpreis. Da geschehen unglaubliche Dinge. Ich denke an die Darlene Tschech, die am Anfang bei Hillsong mit dabei gewesen ist, wer es noch erlebt hat, so in den 90er Jahren. Es war einfach unglaublich, was für eine Power da ausgegangen ist. Ihr könnt euch einige Sänger aus der Kirchengeschichte nennen, die immer vor der Predigt nach vorne gebeten wurden. Zum Beispiel Ira Senki war die Geheimwaffe von Dwight L. Moody. Der kam immer vor der Predigt nach vorne und hat gesungen. Der hat derartig gesungen, die Leute haben alle geheult. Da kamen die Taschentücher raus, die waren fertig. Und dann kam der Prediger und hat in offene Herzen rein predigen können. Und das ist die Qualität, von der ich spreche. Wir brauchen diese Gnadengaben des Geistes, damit Dinge geschehen, die wir gar nicht machen können. Und Menschen spüren, hier ist Gott mitten unter uns. Und jetzt kommst du ins Spiel. Jetzt kommst du ins Spiel. Ich bin gleich fertig. Gott möchte jeden von uns gebrauchen, dass aus einem normalen Gottesdienst eine übernatürliche Begegnung zwischen Gott und Mensch wird. Unser früherer Präses Ingolf Esel erzählte mal, wie er vor vielen Jahren einen Gottesdienst gefeiert hat und er hat dann einfach zugelassen, dass Menschen, die einen geistlichen Eindruck haben, auf die Bühne kamen und ihn weitergaben am Mikrofon. Und da war auch ein 16-jähriges Mädchen dabei, die kam nach vorne und die war sehr, sehr unsicher, die war noch nie auf der Bühne und hat auch einen wirklich ganz, ganz komischen Eindruck gehabt. Da hätte ich mich nicht mit auf die Bühne getraut. Aber sie haben sie hochgelassen. Dann stand sie da und sagte, ich weiß auch nicht. Aber irgendwie, ich glaube, ich soll sagen, soll irgendjemand sagen hier, Gott will dir sagen, dass er dich liebt. Okay. Das sagen wir eigentlich in jeder Predigt. In jedem zweiten Lied singen wir, der Herr liebt mich. Eigentlich keine besondere Botschaft, oder? Aber sie hat es gesagt. Dann ging sie runter und dachte sich, wenn das habe ich da für einen Triss erzählt. Nach dem Gottesdienst kam ein Mann nach vorne zum Pastor und sagte, diese Frau hat mein Leben gerettet. Und heute Morgen bin ich in die Kirche gegangen, habe gesagt, wenn ich heute, ich gebe Gott die letzte Chance, wenn er mir heute nicht sagt, dass er mich ganz konkret liebt, dann hänge ich mich nach dem Gottesdienst da oben am Balken auf. Und dann hat Gott genau durch dieses Wort sein Herz erreicht. Er wurde gerettet. Und ich könnte euch viele Geschichten erzählen. Das ist das, was wir brauchen, ihr Lieben. Wir bauen eine Kirche des Heiligen Geistes, weil nur der Heilige Geist Dinge tun kann, die wir niemals tun können. Das Haus Gottes ist nicht ein Haus, wo wir unsere Gaben irgendwie alle einbringen und damit ein tolles menschliches Programm auf die Bühne bringen. Wir wollen einen Raum schaffen, in dem der Heilige Geist wirken kann und Dinge tun kann, die wir gar nicht tun können. Diese Art von Kirche müssen wir bauen. Und weißt du, jeder von uns ist ein potenzieller Kanal Gottes, durch den das geschehen kann. Hier, denk an diesen Handschuh. Jeder von uns ist dazu berufen, uns einzubringen. Und ich schließe mit einem Wort von Paulus. Vielleicht könnt ihr die Folie mal nochmal einblenden. Er sagt im 1. Korinther Kapitel 2, ab Vers 1 bis 5 folgendes. Als ich zu euch kam, Brüder, kam ich nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen, sondern meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft. Jetzt kommt's, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir alle miteinander bereit sind, Herr, hier bin ich, lass deine Pfanne Moses fließen in mich hinein, lass mich ein Kanal Gottes sein, damit deine übernatürlichen Wirkungen zum Menschen kommen, durch die Gabe, die in mir freigesetzt wird. Und das ist das, wofür ich jetzt mit euch noch beten möchte. Und es braucht unsere Bereitschaft, uns Gott zur Verfügung zu stellen. Jeder von uns ist ein potenzieller Geistesträger und kann einen gewaltigen Unterschied machen, damit Menschen hier reinkommen und spüren, nicht nur nette Leute hier, hier ist Gott mitten unter uns. Und ich wünsche mir, dass wir miteinander nochmal aufstehen. Vielleicht kann auch die Band nochmal kommen. Wir wollen dann miteinander beten. Und den Gottesdienst nicht einfach so ausplätschern lassen, sondern einfach Raum geben, damit wir uns öffnen und der Heilige Geist so in uns reinfließen kann und uns freisetzen kann und dass übernatürliche Dinge geschehen. Ist das gut? Hey, wir lassen uns einfach mal gemeinsam ausstrecken und wir wollen einfach zu Gott beten. Wir rufen auch noch nach vorne gleich. Aber zunächst wollen wir einfach beten, unser Herz vorbereiten. Halleluja. Halleluja. Wenn du einen geistigen Eindruck hast, ein prophetisches Wort oder ein Wort der Erkenntnis, dann möchte ich dich jetzt bitten, dass du zu Pastor David gehst und ihm das sagst und er kann das prüfen. Und vielleicht ist es genau das Wort, was es heute braucht. Jeder von uns ist ein potenzielles Gefäß für den Heiligen Geist. Heiliger Geist, wir danken dir, dass auch heute Morgen ein Kraftstrom des Himmels durch diesen Raum hindurchfließt. Wir bekennen es im Glauben, die Kraft Gottes ist hier. Halleluja. Der Kraftstrom Gottes, die Phanerose Gottes ist hier und die fließt in diesen Raum hinein. Halleluja. Und diese Kraft, sie sucht ein Gefäß, in dem sie sich offenbaren kann durch eine Gabe. Komm, Heiliger Geist, mach unser Herz jetzt bereit, dass wir mutig sind. Dass wir mutig sind, uns gebrauchen zu lassen von dir, damit Übernatürliches geschieht. Menschen spüren, dass der allmächtige und heilige Gott hier ist und wir kein menschliches Programm machen. Halleluja. Komm, Geist Gottes. Wollen wir mal gemeinsam in anderen Sprachen Gott preisen und ihn erheben und Raum schaffen mit dem Heiligen Geist. Komm, wenn du das kannst, dann fang an laut zu sprechen. Fang an laut Gott zu preisen. Erheb deine Hände. Halleluja. Halleluja.